Wir reden hier von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die entstehen, wenn zwei Wochen kein Strom da ist. Das heißt, wir haben ein doppeltes Problem. Wir haben ein Importfähigkeitsproblem und ein Exportmöglichkeitsproblem. Das kontinentaleuropäische Stromsystem ist die größte menschengemachte Maschine der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zum Schach und Vernetz Podcast. Mein Name ist Linda und ich bin heute zu Besuch am Hauptsitz der Netzgesellschaft Swissgrid. Mir gegenüber sitzt der Jörg Spicker, Senior Strategic Advisor bei Swissgrid. Danke, dass ich da sein darf, Jörg.
Gerne, ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, uns hier auszutauschen.
Ja, ich bin auch. So, wir unterhalten uns heute über die Stromversorgung in der Schweiz, über aktuelle Herausforderungen, mögliche Zukunftsszenarien und wie immer über die Zusammenarbeit mit Europa. Swissgrid, mit uns fließt Strom, heisst es auf eurer Webseite. Was kannst du uns erzählen, wer Swissgrid ist und was das Unternehmen macht?
Ja, das ist in der Tat unser Motto. Mit uns fließt Strom für die Schweiz heute und morgen. Und das sind noch zwei weitere wichtige Elemente. Durch uns wird der Strom transportiert über die Übertragungsleitungen. Wir sind Übertragungsnetzbetreiber und Eigentümer. Und die großen Leitungen, die man über Land sieht, an vielen Stellen in der Schweiz, die gehören uns, die betreiben wir. Und zwar für die Schweiz, indem wir auch Strom aus dem Ausland importieren, aber auch den Schweizer Strom weiterleiten. Und heute und morgen steht auch dafür, dass wir das 24/7, 365 Tage im Jahr machen. Rund um die Uhr sorgen wir für die hohe Stromversorgungsqualität der Schweiz.
Was steckt hinter dem schildernden Namen vom Senior Strategic Advisor? Was ist deine Aufgabe?
Ja, das werde ich oft gefragt und als ich das erklärt habe, sagte einmal ein Moderator bei einer Veranstaltung, du bist also ein alter Stratege. Das mag stimmen. Es ist eine besondere Position bei der Swissgrid. Sie ist speziell für mich geschaffen worden. Ich war ja ursprünglich in der Geschäftsleitung der Swissgrid und bin dann aus familiären Gründen dort ausgeschieden. Und jetzt bin ich eben dieser Senior Strategic Advisor. Ich bin vielleicht so eine Art Außenminister, vertrete die Swissgrid an ganz vielen Stellen im In- und Ausland, halte viele Vorträge. Ich habe auch Mandate für die Swissgrid. Bei bestimmten Gremien vertrete ich die Swissgrid immer für die Geschäftsleitung und sogar auch für den Verwaltungsrat. Und das hat immer strategischen Charakter, weil natürlich Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für die Strategie zuständig sind.
Das heisst, du bist maßgeblich daran beteiligt, wie Swissgrid sich zukünftig orientiert, also an dieser Strategie.
Genau. Also die bisherige Europastrategie habe ich im Wesentlichen geschrieben und natürlich dann auch genehmigen lassen. Und auch die Weiterentwicklung, die gerade stattfindet und die ständige Anpassung, die wir ja auch brauchen, auch das liegt im großen Teil in meinen Händen, einschließlich der Koordinationsaufgaben, die dazugehören, innerhalb von Swissgrid und auch nach extern.
Ich sehe, ich habe ganz genau die richtige Person vor mir sitzen. Ich glaube, wir können uns jetzt ein bisschen ein Bild davon machen, was Swissgrid ist und was das du als Berater machst. Jetzt sind wir in diesem Podcast so frech und stellen den Leuten auch noch ein bisschen persönliche Fragen. Wir starten da amigs mit den sogenannten Europa-Fragen. Ich gebe dir also jeweils zwei Sachen zur Auswahl, die typisch für Europa sind. Und du sagst mir einfach, was das du spontan würdest bevorzugen. Ist das gut?
Gerne.
Gut, dann legen wir los. Venezianische Gondel oder Pariser Metro?
Venezianische Gondel, definitiv.
Ostsee oder Mittelmeer?
Mittelmeer.
Pain au chocolat oder Topfenstrudel?
Pain au chocolat.
Budapest oder Stockholm?
Budapest.
Und zum Schluss Fiat oder Peugeot?
Fiat, definitiv.
Okay, gut. Dann steigen wir auch schon ins Thema ein, und zwar über unsere Zahlen- und Faktenrubrik. Ein sparsamer Kühlschrank ohne Gefrierteil verbraucht zwischen 50 und 70 Kilowattstunden Strom im Jahr. 5200 Kilowatt Strom werden ungefähr benötigt, um einen Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus ein Jahr lang zu versorgen. Während der Strom für Haushalt rund ein Drittel vom Stromverbrauch in der Schweiz ausmacht, verbraucht Industrie und Gewerbe ebenfalls einen knappen Drittel. Der letzte grosse Verbraucher sind Dienstleistungen mit 27%. Kannst du das kommentieren? Was gibt es zu betonen? Was fehlt vielleicht auch? Ich kann wie einfach einen Einblick geben.
Ja, ich bin froh, dass du dieses Thema ansprichst, weil der Strom ist ja für die meisten Menschen einfach da. Er kommt aus der Steckdose, man macht sich kaum Gedanken. Auch im Haushaltsbudget spielt er nicht eine überragende Rolle, jetzt im Vergleich zu vielleicht Gesundheitskosten oder Ähnlichem. Die meisten meiner Nachbarn wissen gar nicht, wie viel sie für den Strom bezahlen. Von daher sind einige Zahlen sicher noch ganz wichtig. Aber wenn ich nochmal auf die Rolle von Swissgrid zurückkomme, gerade dieses Faktum, dass der Strom einfach so aus der Steckdose kommt und auch mit hoher Qualität, mit gleichmäßiger Frequenz, wie wir sagen, und Spannung zur Verfügung steht, und zwar für Haushalte und die Industrie, zeigt ja, dass da ein System dahinter ist, was sehr gut funktioniert. Mhm. Einige werden die Kernkraftwerke kennen oder die großen Wasserkraftwerke und wissen, da wird viel Strom produziert. Andere waren vielleicht schon mal in Laufenburg und haben gesehen, dass der Strom über die Grenze kommt. Und all das gehört eben dazu. Wir haben ein Stromsystem und die Schweiz ist in dieses europäische Stromsystem eingebunden. Das kontinentaleuropäische Stromsystem ist die größte menschengemachte Maschine der Welt. Das versorgt über 400 Millionen Kunden und die Schweiz ist integraler Bestandteil, elektrisch integraler Bestandteil dieses Systems. Und das wird oft vergessen. Ich bin zwar Deutscher, der gerne und schon eine ganze Zeit in der Schweiz lebt, aber in der Schweiz wird das oft vergessen, dass wir da ganz eng mit Europa vernetzt sind und dass Swissgrid dafür sorgt, dass diese Vernetzung auch aufrechterhalten wird. Wir kommen sicher noch dazu, was da die Herausforderungen sind.
Genau, also du sagst es schon, es ist nicht selbstverständlich, dass der Strom überall und jederzeit verfügbar ist in der Schweiz. Wie wird denn der Strom, der überall gebraucht wird, wie wir jetzt gerade gesehen haben, hergestellt?
Früher hat man immer gesagt, es ist so 60% Wasserkraft und 40% Kernkraft. Das galt vielleicht bis vor 10 Jahren oder so. Und danach haben sich natürlich die erneuerbaren Energien weiter auch verbessert. Und es gibt jetzt so etwa 5% Solarenergie in der Schweiz und eben auch einiges aus thermisch erzeugtem Strom. Zum Beispiel in KVA und ähnlichen Anlagen. Biomasse wird teilweise verstromt. Das ist eine Entwicklung, die jetzt dazu geführt hat, dass eben etwas weniger Kernkraft und etwas weniger Wasserkraft prozentual gesehen zur Verfügung steht. Der Stromverbrauch an sich ist relativ konstant geblieben über die letzten Jahre, auch sicher als Produkt der verbesserten Effizienzmaßnahmen, die es überall gibt. Und die Entwicklung, wenn wir da kurz in die Zukunft schauen, soll natürlich in die Richtung gehen, dass wir noch mehr neuen erneuerbaren Strom, vor allem aus Solarenergie, vielleicht auch aus Windenergie dann zur Verfügung haben, die es uns ermöglicht, eben dann auch irgendwann mal die Kernkraftwerke abzuschalten.
Wir kommen dann sicher noch aufs Thema Stromversorgung oder auch Produktion in der Zukunft, was sicher ein wichtiges Thema ist. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht erst seit gestern auch über die Versorgungssicherheit respektive auch Unsicherheit in der Schweiz reden. Wie sieht da die aktuelle Lage aus? Wie ist die Schweiz mit Blick auf die Stromversorgung momentan aufgestellt?
Ja, wie die ganz aktuelle Lage aussieht, weiß ich nicht. Da müssten wir hier rübergehen in die Betriebszentrale und kurz auf die Bildschirme schauen. Aber grundsätzlich ist die Schweiz derzeit gut aufgestellt. Wir haben eine gute Verfügbarkeit der Wasserkraft. Wir haben die Kernkraftwerke, bis auf eines jetzt, was gerade in Wartung geht, verfügbar. Der Stromverbrauch nimmt ja saisongemäß etwas ab im Frühjahr. Im Winter verbrauchen wir mehr Strom. Und auch importseitig, das ist ja die weitere wichtige Quelle für unseren Strom, sind wir gut aufgestellt. Wir haben zwar natürlich auch immer mal Wartungen auf bestimmten Leitungen, auch grenzüberschreitend, aber da haben wir keine größeren Störfälle zu verzeichnen.
Jetzt, du hast es gesagt, die Schweiz importiert sehr viel Strom. Auf das können wir nachher nochmal sprechen, gerade wenn wir über die Zusammenarbeit mit der EU reden. Aber die Schweiz produziert auch nach wie vor immer noch viel über die Wasserkraft. Aber es kommen neue Formen von der Produktion dazu. Darum meine Frage, wie nachhaltig ist die Stromproduktion in der Schweiz?
Da muss man kurz über die Frage nachdenken, was heißt eigentlich nachhaltig? Heißt das jetzt CO2-frei zum Beispiel? Heißt das ökologisch? Das müsste man zunächst definieren, um das dann tatsächlich beantworten zu können. Tatsache ist, heute ist fast 95% der Stromproduktion der Schweiz CO2-frei und das ist für sich schon mal eine gute Sache. Aber natürlich hat jede Stromproduktion, wenn man jetzt die gesamte Wertschöpfungskette und die gesamte Lebensdauer der Produktion anschaut, dann auch immer Aufwendungen, die bei der Produktion der Betriebsmittel entstehen und die dann hinterher auch möglicherweise bei Entsorgungsfragen auftreten. Und da ist die offene Frage, ist das dann trotzdem noch nachhaltig, wenn man dann eben auch Kernbrennstoffe entsorgen muss etc. Was ich aber auch sagen möchte, wir sind als Swissgrid quasi auch agnostisch, wenn man so will, was die Stromproduktion angeht. Uns ist es egal, wie das Elektron produziert worden ist, was in unseren Leitungen eingespeist und später wieder entnommen wird. Mhm. Wir transportieren alles, was uns zur Verfügung gestellt wird. Und das ist unser gesetzlicher Auftrag. Das müssen wir auch.
Das ist sicher noch ein wichtiger Hinweis zum Auftrag von Swissgrid allgemein. Jetzt haben wir über Produktion, über den Import geredet. Jetzt gibt es auch noch die Verbraucherseite. Mit welchen zukünftigen Entwicklungen ist da zu rechnen? Gibt es Prognosen, die ihr anstellt, so wie du es eigentlich vorher gesagt hast?
Ja, genau. Also wir schauen uns das natürlich sehr genau an. Und in der Schweiz ist das so geregelt, dass das Bundesamt für Energie auch Vorausschauen trifft und sogenannte Energieperspektiven entwickelt hat. Im Grunde sind das Szenarien, wo man mit verschiedenen Randbedingungen operiert und sich überlegt, wie könnte jetzt die zukünftige Entwicklung des Stromverbrauchs und auch der Produktion natürlich, die ja immer im Gleichgewicht sein müssen, aussehen. Alle Prognosen sind sich darüber einig, dass der Stromverbrauch in der Schweiz zunehmen wird. Und zwar insbesondere wegen der Zunahme der Elektromobilität und auch wegen der Veränderung im Wärmesektor. Zunehmend wird ja Wärme für die Haushalte und teilweise auch für die Industrie über Wärmepumpen erzeugt. Und auch die sind ja Stromverbraucher. Und damit will man ja auch beispielsweise die Abhängigkeit von Gas, insbesondere im Heizungssektor, reduzieren. Das gilt übrigens auch für alle anderen Länder, jedenfalls die uns umgebenden Länder jetzt in Kontinentaleuropa. Auch dort erwartet man durchgängig Zunahme des Stromverbrauchs. Die Experten sind sich natürlich nicht immer einig, wie viel wird das tatsächlich sein, wie schnell wird es gehen. Das hängt ja von verschiedenen Entwicklungen ab. Gelingt es wirklich, genügend Elektromobilität auf die Straßen zu bringen? Ist das auch für den Schwerlastsektor notwendig etc. etc.? Greifen dann wiederum im Gegenzug Energiesparmaßnahmen und Effizienzmaßnahmen? Da wird modelliert, da wird geschaut und ich glaube, es ist so, dass eben alle sich übereinstimmend damit beschäftigen, dass wir eine Zunahme haben.
Sehr spannend. Also das heisst, in Zukunft wird flächendeckend mit einem höheren Stromverbrauch gerechnet und man muss sich überlegen, wie kann man dem gerecht werden, wie kann man die Nachfrage bedienen. Das bringt mich gerade zu der nächsten Frage, weil Stromversorgung hängt ja jetzt nicht bloß von den verfügbaren Mengen ab, sondern auch vom Transport und von den Lagerkapazitäten. Kannst du uns da erklären, wie das alles zusammenhängt und was vielleicht auch die Herausforderungen dabei sind?
Mhm. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, Swissgrid ist der Übertragungsnetzbetreiber. Bei uns sind die großen Kraftwerke der Schweiz angeschlossen, und zwar die Kernkraftwerke alle und sehr viele große Wasserkraftwerke. Mhm. Und dann sind bei uns noch angeschlossen die sogenannten Verteilnetzbetreiber. Das sind die Unternehmen, die dann uns quasi untergelagert sind und den Strom dann aufnehmen, den wir dann transportiert haben und weiterverteilen, entweder direkt an Industriekunden oder wiederum auch in weitere sogenannte Netzebenen. Es ist also wie eine Kaskade. Und natürlich, dadurch, dass eben erneuerbare Energien auch zunehmen und Solarproduktion zunehmend eine Rolle spielt, wird eben auch von unten, also auch von der untersten Netzebene, eingespeist, wenn nämlich ein Haus beispielsweise Solarzellen auf dem Dach hat. Das heißt, da entsteht dann auch ein Gegenstrom sozusagen. Und all das muss koordiniert werden über alle Netzebenen und gesteuert werden. Warum? Weil Strom eben nicht gut lagerbar ist. Strom wird so verbraucht, wie er erzeugt wird, und so erzeugt, wie er verbraucht wird. Er muss im Gleichgewicht sein, sonst schwankt die Frequenz. Das ist das Maß sozusagen für die Stabilität des Netzes. Sonst schwankt diese Frequenz zu stark und das Netz ist nicht mehr stabil. Und gleichzeitig muss auch die Spannung, die ist dann auf jeder Ebene unterschiedlich. Frequenz ist überall gleich, jedenfalls in Europa, in den USA ist sie etwas anders, aber in Europa ist sie überall gleich. Und die Spannung ist eben je nach Netzebene unterschiedlich. Im Haushalt haben wir 220 Volt, wir als Swissgrid haben 220.000 bzw. 380.000 Volt. Da gibt es natürlich auch besondere Sicherheitsmaßnahmen, aber die gibt es ja im Haushalt auch. Da gibt es dann Fehlerschutzschaltungen etc. Also überall natürlich für die Sicherheit geachtet. Und diese Frequenz- und Spannungshaltung, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, die ist eben die Hauptaufgabe der Netzbetreiber. Wir machen das, und wie tun wir das? Wir sorgen dafür, dass das System immer ausgeglichen ist, indem wir systematisch Kraftwerke einsetzen, um die Spannung eben wieder etwas höher oder etwas herunter zu regeln, indem wir dann auch die Frequenz wieder stabilisieren. Dazu haben wir solche Netzbetriebsmittel und eben auch Schaltmaßnahmen im Netz, um das Ganze stabil und störungsfrei auszurichten.
Du hast einige Herausforderungen jetzt angesprochen und wir haben es auch vorher schon gehört, die Schweiz bewältigt die Thematik von der Stromversorgung ja nicht allein. Eine Zusammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarn hat es aber nicht schon immer gegeben. Kannst du uns vielleicht schnell erzählen, wie 1958 die Basis für einen europäischen Verbundnetzbetrieb geschaffen worden ist?
Ja, da geht es um den sogenannten Stern von Laufenburg. Das ist wirklich ein Musterbeispiel für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Stromsektor. Aber es ist auch heute noch so, dass Elektrotechnikstudenten das in jeder Vorlesung so mitbekommen, weil das wirklich eine bahnbrechende Entwicklung war. Man muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Auch schon vorher gab es natürlich grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg überlegt worden, einfach diese Systeme irgendwie zusammenzuschalten und nicht nur punktuell mal zu exportieren oder zu importieren. Und das Ganze ist dann eben Wirklichkeit geworden, 1958, als zum ersten Mal grenzüberschreitend zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz die 220.000 Volt-Netze eben an diesem Knotenpunkt Laufenburg zusammengeschaltet worden sind. Und da muss man sich vorstellen, da muss man natürlich auch miteinander reden, Daten austauschen, braucht man gewisse Prozesse, damit man das koordiniert, weil jetzt ja plötzlich von dieser einen Sekunde, in der das passiert ist, auf die andere, dann das Stromnetz ja größer geworden ist. Wenn es vorher isoliert war, war es jetzt plötzlich verknüpft mit zwei anderen und zwar auch sehr großen Netzen. Später in den 60er Jahren sind dann weitere Länder in diesen Schaltungen dazugekommen, zunächst in Westeuropa. Eine parallele Entwicklung gab es in Osteuropa. Das wurde dann nach dem Ende des Kalten Krieges dann auch zusammengeschaltet. Und heute ist das eine Synchronzone, die eben ganz Kontinentaleuropa umfasst, einschließlich der Türkei seit einigen Jahren und seit einigen Wochen eben auch einschließlich der Ukraine, die auch erfolgreich synchronisiert worden ist. Ein großer Erfolg auch für diese Betriebsgemeinschaft, die wir dort bilden und wo Swissgrid sicher wesentlich beigetragen hat.
Kannst du uns vielleicht dort schnell die Hintergründe nennen? Was ist aus dem Ukraine-Konflikt resultiert? Wieso hat das jetzt so schnell zu dieser Zusammenarbeit geführt?
Die Ukraine hatte schon vor Jahren den Wunsch geäußert, dass sie dem westeuropäischen, dem kontinentaleuropäischen Netz angeschlossen wird. Und nach dem Überfall auf die Ukraine durch Russland ist natürlich da Bewegung in die Sache gekommen. Und deshalb wurde ein Notfallplan entwickelt, um das eben sehr, sehr schnell machen zu können, also schon im März dann durchführen zu können.
Sehr schön. Ein absolutes Musterbeispiel in dem Fall auch von der länderübergreifenden Zusammenarbeit. Das bringt mich auch schon zu der nächsten Frage. Du hast die Zusammenarbeit schon ein bisschen angesprochen. Was gibt's denn genau für konkrete Verträge und Abkommen mit der Schweiz und ihren europäischen Nachbarn im Moment?
Ja, das ist der Punkt, der mich jetzt persönlich am meisten beschäftigt, wenn es darum geht, eben die Europastrategie der Swissgrid voranzutreiben. Auch hier muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte es schon erwähnt, es gibt diese Betriebshandbücher, die betriebstechnische Zusammenarbeit ist dort geregelt. Dann haben wir Verträge schon seit langer Zeit mit unseren Nachbarn insbesondere. Die beziehen sich auf Aushilfemaßnahmen, die der Netzstabilität dienen. Auch der Import und Export muss natürlich irgendwie geregelt werden, denn die Stromhändler der Schweiz wollen mal nach Deutschland oder auch nach Italien exportieren. Umgekehrt wollen deutsche und französische Händler auch in die Schweiz importieren. Wir müssen ja im Winter importieren, dort haben wir zu wenig Eigenproduktion. Und all das ist natürlich in Verträgen geregelt. Und wenn man ein solches kommerzielles Geschäft durchführen will, muss natürlich auch das Netz dazu in der Lage sein. Das heißt, da muss man Kapazität an den Grenzen haben, um den Strom über die Grenze bringen zu können. Die wird versteigert, so wie bei eBay. Da muss man auch eine Gebühr zahlen, um das zu machen. Und die wird eben in einem marktbasierten Verfahren ermittelt. Also wie gesagt, wie bei eBay, so ein Stück weit. Und das Gleiche gilt auch für diese Austauschmengen, für diese Regelenergie, die wir brauchen, um das Netz stabil zu halten und wo wir manchmal den Nachbarn aushelfen und manchmal die Nachbarn uns aushelfen. Das sind also Verträge, die gibt es schon eine ganze Zeit. Und das bringt uns eben jetzt genau zu dem Problem, das entsteht, weil wir kein Stromabkommen haben. Die EU hat natürlich über die Jahre ihre rechtlichen Rahmenbedingungen weiterentwickelt. Sie hat ja zunächst mal ein sogenanntes Marktmodell entwickelt, ein Zielmodell, wie sie das nennt. Das ist die Marktkopplung. Sie möchte ja schrankenlosen Stromhandel über alle Grenzen durchgängig in Europa ermöglichen, auch um die Preise fair zu halten, zum Wohle des Verbrauchers natürlich und auch um einen Ausgleich zwischen diesen fluktuierenden Energien herzustellen. Und gleichzeitig muss sie dazu natürlich auch technische Rahmenbedingungen definieren. Und das hat sie getan und die sind in den letzten 10, 15 Jahren ständig weiterentwickelt worden. Wir haben, solange es noch Verhandlungen gab zum Stromabkommen, beziehungsweise auch zu dem Rahmenabkommen, was die EU ja als Bedingung zum Abschluss eines Stromabkommens gemacht hat, da fleißig mitgearbeitet in unseren Gremien, bis dann irgendwann mal die Nachricht kam, ihr könnt nicht mitmachen bei dieser Marktkopplung. Das war 2015. Ich weiß es noch wie heute, als dieser Brief der Kommission auf unserem Tisch landete. Und dann sind diese Ausschlüsse ja munter weitergegangen. Das heißt, wir sind jetzt heute aus fast allen Prozessen, die mit der Netzsicherheit und mit dem Marktgeschehen in der EU halten, ausgeschlossen, beziehungsweise es wird daran gearbeitet, uns auszuschließen. Zuletzt jetzt auch bezüglich dieser Regelenergieaustausche, die in der EU auch standardisiert werden. Und das ist dann endgültig ein großes Problem. Was tun wir jetzt, um dem zu begegnen in Ermangelung eines Stromabkommens? Wir haben verschiedene Diskussionen natürlich geführt, also auch auf Kommissionsebene. Die Kommission versteht sehr wohl, dass es ein technisches Problem gibt, was es zu lösen gilt. Nur wird das Direktorat für Energie dann häufig auch dann überstimmt vom Generaldirektorat, weil das natürlich das Schweiz-Dossier für sich reklamiert hat und auch dafür sorgt, dass dann alles, was mit der Schweiz zu tun hat, unter ein politisches Generalverdikt gestellt wird. Und was wir trotzdem versuchen, ist eben mit den Nachbarnetzbetreibern bestimmte Verträge abzuschließen, die es uns ermöglichen, zumindest in Netzsystemen wichtige Prozesse und Methoden inkludiert zu werden, damit wir wenigstens auf Netzseite die Stabilität sicherstellen können. Jetzt ist es aber so, dass in der EU diese Verträge der einstimmigen Genehmigung seitens der betroffenen Regulatoren benötigen. Und wenn nur einer ausschert, dann haben wir ein Problem. Jetzt im Süden der Schweiz, da ist es uns vor kurzem gelungen, einen ersten Vertrag abzuschließen, aber das sind quasi alles bis auf Slowenien unsere Nachbarn. Das ist eben Frankreich, Italien, Österreich und eben Slowenien. Dort ist es gelungen, weil wir dort auch schon lange zusammenarbeiten, in all diese Prozesse zunächst einmal inkludiert zu werden. Im Norden müssen wir das Ganze mit einer größeren Anzahl von Netzbetreibern verhandeln, weil dort in dieser Region, mit der wir verhandeln müssen, eben auch Länder wie Belgien oder auch Rumänien, Bulgarien dazugehören. Und das alles führt dazu, dass das natürlich komplexer, aufwendiger ist und wir nicht über diese langen nachbarschaftlichen, guten Beziehungen verfügen. Und dort ist das viel, viel schwieriger. Dort wird dieses neue Verfahren jetzt wahrscheinlich im Juni eingeführt und dann erproben wir einen Vertrag sozusagen, den wir versuchen wollen abzuschließen, um eben auch inkludiert zu werden in diese Methoden. Ob der Abschluss gelingen wird, steht heute in den Sternen.
Also habe ich das richtig verstanden, dass ihr jetzt auf die Nachbarländer gezielt zugeht, hat damit zu tun, dass wir keinen allgemeinen Vertrag, kein Stromabkommen mit der EU haben, oder? Das ist jetzt eigentlich der Plan B.
Genau, ja. Genau. Und wir haben einen Grundlagenvertrag abgeschlossen, der heißt Synchronous Area Framework Agreement, also ein Rahmenvertrag. Und den konnten wir tatsächlich mit allen kontinentaleuropäischen Netzbetreibern abschließen. Und der Vertrag hat jetzt die Tür geöffnet für diese anderen Verträge, von denen ich gerade sprach. Aber dort bedarf es eben der Genehmigung. Diesen SAFA-Vertrag, wie wir ihn im Jargon nennen, den konnten wir ohne Genehmigung abschließen. Immer dann, wenn es um den Zugang zum Binnenmarkt geht, dann macht die EU die Tür zunächst mal zu, weil sie sagt, dazu braucht es eben dieses Rahmenabkommen beziehungsweise ein Stromabkommen.
Wenn wir jetzt unseren Blick noch weiter nach vorne richten, dann tun sich eher düstere Zukunftsszenarien auf. Denn spätestens ab 2025 müssen unsere Nachbarländer mindestens 70% von den grenzüberschreitenden Kapazitäten für den Handel zwischen EU-Mitgliedstaaten reservieren. Und um das zu erreichen, entlastet sie interne Netzengpässe zeitweise halt auch auf Kosten von Exportkapazitäten für Drittländer, also auch für die Schweiz. Das heisst, es bleibt weniger Strom übrig, den wir von ihnen könnten importieren, was wir, wie du schon gesagt hast, im Winter auf jeden Fall machen. Von wo kommt die Bestimmung und was bedeutet das für uns?
Diese Bestimmung kommt aus dem sogenannten vierten Richtlinienpaket, das die EU 2020 etabliert hat und es ist geltendes Gesetz. Das ist das sogenannte Clean Energy Package. Dort gibt es in einer der neuen Vorschriften gibt es eben einen Artikel, der den Punkt aufgreift, der eigentlich schon lange gilt, nämlich dass die Netzbetreiber die Kapazität für grenzüberschreitenden Handel maximieren müssen. Das ist schon lange Vorschrift. Und die EU und auch der Dachverband der Regulatoren, Acer, war nicht zufrieden mit dem Umfang, in dem wir diese Maximierung erreicht hatten und hat deshalb diese Vorschrift quasi quantifiziert, indem sie eben diese 70%-Regel eingeführt hat. Die Netzbetreiber haben verschiedene Möglichkeiten, diese 70% eben zu erreichen. Und eine der Möglichkeiten, die Deutschland hat, die Exportkapazität zu reduzieren, um Deutschland interne Engpässe zu entlasten. Dabei haben wir übrigens noch gar nicht darüber gesprochen, ob überhaupt die Exportmöglichkeit gegeben ist, ob also Deutschland tatsächlich genug Energie zur Verfügung hat, um überhaupt exportieren zu können. In der berühmten Dunkelflaute im Winter wäre das möglicherweise nicht der Fall. Das heißt, wir haben ein doppeltes Problem. Wir haben ein Importfähigkeitsproblem und ein Exportmöglichkeitsproblem. Und das ist in der Tat eine große Herausforderung. Wir als Swissgrid warnen seit Jahren davor, dass das passieren kann. Nachdem wir jetzt diese Bestimmung analysiert haben, diese 70%-Regel, sind wir sehr schnell zu allen Politikern gegangen und haben gesagt, hier kommt etwas auf uns zu. Und zusammen mit dem VSE haben wir dann eine große Studie gemacht mit einem externen Berater, der diese Effekte zum ersten Mal sauber modelliert hat mit all den neuen Verfahren, die es jetzt in der EU gibt. Und klares Ergebnis ist, ohne Kooperation mit der EU müssen wir die Gefahr sehen, dass es in 2025 unter bestimmten Annahmen bezüglich Erzeugung und Wasserverfügbarkeit und Klimabedingungen, Kältewelle etc. haben wir nicht genügend Strom für die Schweiz. Wir haben das probabilistisch, nennt man das, also mit Wahrscheinlichkeitsmethoden simuliert. Und unter bestimmten Annahmen sind es bis zu 75 Stunden, die wir keinen Strom haben und unter extremen Annahmen sogar bis zu 500 Stunden. Und damit wären wir schon bei der berühmten Strommangellage, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz als größtes Risiko für die Schweiz identifiziert hat. Und zwar wiederholt in ihren sehr ausführlichen und gut dokumentierten Berichten. Und das ist einfach eine Gefahr, die muss die Schweiz sehen.
Das bringt mich tatsächlich gerade schon zu der nächsten Frage, respektive zu der nächsten Rubrik «Böse Zungen sagen». Wir wollen nämlich auch kritische Stimmen zu Wort kommen lassen. Wie immer hat sich auch zum Thema Versorgungssicherheit in der Schweiz etwas finden lassen. Im September vom letzten Jahr hat der Bundesrat Parmelin von einer nahenden Stromknappheit im Winter in der Schweiz gewarnt und hat darum eine bessere Vorbereitung auf so ein Szenario gefordert. Jetzt entgegnet Kurt Ecker, Nationalrat der Grünen, auf das. Das ist reine Angstmacherei. Man muss handeln, aber diese Ängste sind übertrieben. Was kannst du mir dazu sagen? Wie schätzt du das ein?
Ja, also zunächst muss ich sagen, dass Bundesrat Parmelin sich natürlich auf die Untersuchung, die ich gerade zitiert habe, stützt. Mhm. Die ELCOM sagt das, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sagt das, die Frontier-Studie, die ich erwähnt habe, sagt das, wir sagen das. Und ich weiß nicht, wo der Nationalrat dann seine Informationen hergeholt hat. Vielleicht hat er bessere Quellen als wir, vielleicht hat er bessere Untersuchungen durchgeführt, das weiß ich nicht. Aber es geht ja nicht darum, Angst zu machen. Wir reden hier von einem Szenario, wo der wirtschaftliche Effekt mehrere hundert Milliarden Franken beträgt. Wir reden hier von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die entstehen, wenn zwei Wochen kein Strom da ist. Das sind alles Dinge, die muss man natürlich in den Blick nehmen. Und auch ich mache ungern Freunden, Bekannten der Familie oder Politikern Angst, aber wir müssen einfach die drohenden Gefahren kennzeichnen. Das ist dann nicht übertrieben, sondern es ist ein Hinweis darauf, wir müssen in der Schweiz etwas tun, sonst passiert etwas, was uns alle nicht recht sein kann, auch dem Nationalrat der Grünen nicht.
Ich glaube, das ist sehr ein wichtiger Hinweis. Wenn wir zurückdenken am Anfang der Aufnahme, haben wir gesagt, wir gehen davon aus, dass Strom einfach da ist, dass er immer da ist, dass er vor allem auch in unseren eiskalten Winter da ist. Und ich glaube, das sind Hinweise, die wir immer wieder hören müssen. Gut, jetzt haben wir nicht nur kritische Stimmen, sondern wir haben auch noch Stimmen aus der Community. Die sind immer sehr gewundrig und jetzt wird Elvira aus Enetbürgen wissen, wie weit kann und soll sich die Schweiz ihre Stromproduktion vom Ausland unabhängig machen?
Ja, es ist sicher wichtig, dass wir daran arbeiten, die inländische Stromproduktion auszubauen, zu erweitern in jedem denkbaren Feld, was man sich vorstellen kann. Dazu gehören sicherlich Solarenergie, hoffentlich auch Windenergie, aus unserer Sicht auch der Ausbau der Wasserkraft. und einen Betrieb der Kernkraftwerke, solange es möglich ist, weil eben dieses Problem einfach da ist und wir können es nicht wegleugnen oder als Angstmacherei bezeichnen. Mhm. In welchem Umfang das dann gelingen wird, das ist natürlich die offene Frage, denn da gibt es viele Hürden zu überwinden. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, einen Autarkiegrad zu definieren. Das könnte man tun, aber wichtig ist einfach, dass wir an diesen Themen jetzt zügig arbeiten. Wir werden nie ganz autark sein. Autarkie ist Utopie, weil wir einfach elektrisch ganz eng verbunden sind auf der einen Seite und weil ein kompletter Umstieg auf eigene Produktion viel zu teuer wäre und viel zu lange dauern würde. Das sehen wir eben an den jetzigen Entwicklungen. Das wird also nicht gelingen. Jedes Land übrigens in Europa investiert massiv in eigene Produktion, hat zum Teil auch jetzt den Weg verlassen, nur neue Erneuerbare zuzubauen, sondern baut teilweise auch Gaskraftwerke dazu etc. Das sind alles Entwicklungen, die stellen sich nicht erst seit der Ukraine-Krise, sondern auch schon vorher und werden sicher auch weiter zunehmen. Auch da gilt es für die Schweiz, wir müssen da auch wirklich zusammenstehen, vorwärts machen und das Ganze nicht nur Lippenbekenntnisse sein lassen, sondern das ist wirklich notwendig, damit wir weiter zuverlässig den Strom aus der Steckdose bekommen.
Ich nehme das gerade gerne, das Statement so zum Abschluss. Ich rekapituliere in aller Kürze. Wir haben etwas über die Stromproduktion und auch vom Verbrauch in der Schweiz gelernt. Und wir wissen darum, wieso Zusammenarbeit mit Europa, mit der EU, mit unseren Nachbarländern so zentral ist. Wir wissen jetzt auch, wie die Zusammenarbeit ursprünglich zustande gekommen ist. Und wir haben deine Meinung zu der Versorgungssicherheit in der Schweiz und zu gangbaren Wegen, respektive auch Wunschszenarien von der Zukunft erfahren. Ja, Jörg, ich bedanke mich ganz herzlich für das informative und sehr spannende Gespräch. Ich für meinen Teil habe sehr viel daraus mitnehmen und ich bin mir sicher, Zuhörer und Zuhörerinnen auch.
Ja, vielen Dank, dass ich darüber berichten durfte.